Aufzeichnung anschalten? Ja. Zu Beginn eine kurze Klarstellung. Ein paar Leute sind verwirrt worden durch die in der Tat zwei widersprüchlichen Definitionen, was eine kontextfreie Grammatik ist. Ganz am Anfang hatte ich das mal definiert als eine Grammatik, in der nur der Startzustand das leere Wort erzeugen kann. Und das war sozusagen in dem noch etwas informellen Einführungsteil. Und als wir es dann tatsächlich definiert haben, mit Definition XYZ, bei den kontextfreien Grammatiken, da bin ich laxer gewesen und habe erlaubt, dass nicht nur das Startsymbol, sondern jedes Symbol Epsilon-Produktionen haben darf. Und es ist egal von der Sprachfamilie her, Sie kriegen beides mal dieselben kontextfreien Sprachen, aber es ist natürlich das Format der Grammatik ist ein bisschen was anderes. Das eine ist liberaler als das andere. Und was in der Vorlesung immer gelten wird, ist die Definition, die tatsächlich in dem Kapitel über kontextfreie Grammatiken steht. Die Definition am Anfang, die hat historische Gründe, dass die da reingekommen ist. Und zwar habe ich die Folien mal vor 10 Jahren, als ich die Vorlesung 4-mal hintereinander gehalten habe, habe ich die Folien erstellt. Und dann haben sie andere Kollegen weitergehalten und haben die Folien ergänzt, unter anderem durch diese Eingangsfolie. Und dann ist niemandem aufgefallen, mir ist es schon aufgefallen, aber zu spät, dass da eine gewisse Inkonsistenz ist. Und das ist der Grund, warum wir eben diese beiden leicht verschiedenen Definitionen haben. Also kontextfreie Grammatiken können beliebige Epsilon-Definitionen Produktionen haben, nicht nur vom Startsymbol aus. Gut, das zur Klarstellung. Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Vorlesungsinhalt. Äquivalenz von den PDAs und den kontextfreien Grammatiken. Und was wir letztes Mal schon hatten, das war die Umwandlung von den kontextfreien Grammatiken in PDAs. Und was jetzt noch zu tun bleibt heute, ist die umgekehrte Umwandlung, die sich auf dieser Folie findet. Dass es eben zu jedem PDA auch eine kontextfreie Grammatik gibt, die die gleiche Sprache erzeugt, wobei die, wir nehmen an, dass es ein PDA ist, der mit leerem Stack akzeptiert. Und das ist auch wieder eine sehr, direkte Konstruktion des einen aus dem anderen, aber ein bisschen trickreicher als die in die von PDA aus der Grammatik. Und wir nehmen also an, wir haben so eine Grammatik, wie üblich V, Sigma, P und S. Und was wir jetzt machen, Entschuldigung, wir konstruieren eine Grammatik, wir nehmen an, wir haben einen PDA und die Zeichen des Nicht-Terminal-Alphabets, die sind jetzt recht speziell. Die sehen nämlich so aus, dass das immer Tripel sind. Wer jetzt also glaubt, dass die Zeichen in einer kontextfreien Grammatik müssen immer A, B und C heißen und die müssen große Buchstaben sein, der wird sich jetzt hier etwas wundern, aber die Zeichen einer kontextfreien, die Terminal, Nicht-Terminalzeichen einer kontextfreien Grammatik sind einfach aus irgendeiner Menge. Und hier nehmen wir eben eine Menge, die selbst eine Struktur hat, nämlich die Menge der Tripel, die besteht aus einem Zustand, dann einem Zeichen auf dem Stack und dann entweder einem Zustand und dann wieder einem Zustand oder eben einfach den Startzustand. Das sind die beiden. Also das ist entweder so ein Triple oder ist es der Startzustand, das Startsymbol. Und jetzt ist die Frage, wie baue ich die Produktion? Das ist ja immer bei der Grammatik das Entscheidende. Und die werden jetzt in Analogie zu den Übergängen des PDAs konstruiert. Und wir haben eben so ein Startzeichen und das Startzeichen, das hat einfach eine Produktion zu dem ersten Trippel, mit dem alles losgeht. Und das erste Trippel, Sie sehen hier die Notation, das ist gerade in eckigen Klammern, eben drei Komponenten, Q0, Z0 und Q, für jeden beliebigen Zustand Q des PDAs. Und was das genau bedeutet, das werden wir in einem Moment sehen, aber Sie sehen, es macht schon Sinn. Wir haben jedenfalls beginnen mit dem Zustand Q0 und haben ein Zeichen auf dem Stack Z0. Das ist sozusagen, die Grammatik simuliert so ein bisschen, was der PDA tut. Wie das genau funktioniert, wird erst in einem Moment klar. Aber Sie sehen jedenfalls, die ersten beiden Komponenten dieses Triples korrespondieren irgendwie zu dem Zustand des PDAs oder genau gesagt der Konfiguration des PDAs, in dem da sich ein Zustand zu finden ist und ein Stack-Symbol zu finden ist. Und jetzt kommt das eigentliche, die eigentliche Konstruktion, die jetzt aus den Verhalten des Deltas, wenn Sie also so eine Delta-Übergangsfunktion, eine Transition haben, die sagt, naja, wenn ich in Zustand Q bin und lese B und oben auf dem Stack steht Z, dann kann ich eben in den neuen Zustand R0 gehen und kann Z1 durch Z0, also dieses Z kann ich ersetzen durch die Sequenz Z1 bis ZK, dann mache daraus bitte eine analoge Produktion der Grammatik. Und die Produktion, die ist in dem ersten Teil hier, in dem Q und dem Z, entspricht die genau dem, was wir auch bei dem PDA haben, eben dem Zustand, in dem wir augenblicklich sind, und das Stack-Symbol, was wir im Augenblick lesen. Und dann kommt als letztes noch ein RK. Und ja, jetzt das auf der rechten Seite sieht schon ziemlich wild aus. Was man im Prinzip machen will an dieser Stelle ist, dass man simuliert die ganzen Übergänge, die der PDA machen muss, um diese Sequenz von Symbolen Z1 bis ZK wieder abzubauen. Denn der PDA wird nur dann mit leerem Stack enden, wenn er Z1 bis ZK abgebaut hat. Und das Umgedrehte ist natürlich bei der Grammatik, entsprechende Wörter zu generieren, die gerade diesen Abbau bewältigen. Denn der PDA liest ja Wörter und die Grammatik generiert Wörter. Und das sind gerade diese Nicht-Terminalzeichen hier, die jeweils dazu dienen, die sollen Wörter erzeugen, die gerade den obersten Stack, das oberste Stack-Symbol Z1 abbauen oder umgedreht gesagt eben, die ein Wort von der Bauart Z1 akzeptieren. Und hier das R1, Z2, R2, das gehört eben zu dem zweiten Stack-Symbol und das gehört zu dem Karten-Stack-Symbol. Das heißt, die sollen eben gerade Wörter erzeugen, die dazu, wenn der PDA sie lesen würde, dann eben das oberste Symbol, wenn er ganz durchgelaufen ist durch das Wort, würde das oberste Symbol gerade verschwinden. Und das kann man jetzt nochmal etwas genauer darlegen mit diesem. Die Idee bei dieser Konstruktion, was haben diese Tripel in der Grammatik zu tun mit dem Verhalten des PDAs, ist, dass sie, jetzt gucken wir die Gesamtgrammatik an, nicht eine einzelne Produktion, wenn sie in der Grammatik ausgehend von diesem Tripel Q, Z und RK, irgendein RK, wenn Sie dann ein Wort W ableiten können, das ist genau dann der Fall, wenn eben dieses Wort W, wenn es in der Eingabe steht bei dem PDA, wobei der PDA eben jetzt mit Q und Z gefüttert wird, die kommen eben gerade aus der linken, hier raus. Wenn ich damit beginne, dann komme ich in den Zustand RK, und leeren Stack und habe meine Eingabe völlig aufgefressen. Das heißt eben, das hier ist der Start und das ist das Ende. Diese Produktion soll eben gerade die Wörter mir generieren, Entschuldigung, dieses Nicht-Terminal soll mir die Wörter generieren, die von diesem Startzustand aus, wobei Start eben heißt sowohl der Zustand als auch das oberste Stack-Symbol, wenn man das Wort liest, dann soll man gerade, wenn man mit Q beginnt, soll man in RK enden. Deswegen sind die auch so geordnet in dem Triple, dass die ersten beiden Teile sind eben der Beginn meiner PDA-Transitionen und der letzte Teil, das RK, ist gerade das Ende, mit dem der PDA bitte terminieren soll. In leerem Stack und leerer Eingabe. Und jetzt gucken wir uns mit dieser Idee nochmal hier das hier an. Ich produziere jetzt also für ein Nicht-Terminal, was ja irgendwie beliebig ein Triple sein kann, Q, Z und RK. Das RK haben wir einfach nur so genannt. Produziere ich jetzt die linken, die rechte Seite, B und dann diese ganzen komischen Triple. Und wo kommen die her? Die kommen einerseits daher, dass ich eben eine Delta hatte, wo ich auf meinen Stack Z1 bis ZK geschrieben habe und deswegen eben die Z1, Z2 und ZK. Und zweitens weiß ich natürlich nicht genau, wenn ich mit diesem PDA jetzt wirklich diese Z1 bis ZK abbaue, dann laufe ich durch irgendwelche Zustände. Die kenne ich aber nicht. Und deswegen probiere ich alle möglichen Wahlen aus. R1 bis RK aus Q. Das heißt, das ist hier, was Sie hier haben, ist eine doppelte Schleife. Sie gehen erstens über die ganzen Transitionen des PDAs und für jede Transition müssen Sie nochmal über alle Sequenzen von Zuständen R1 bis RK gehen und müssen daraus dann jede beliebige Produktion dieser Form eben erzeugen, wo sie eben sagen, na gut, wir wollen wo wollen wir starten? In CR0, das ist der Startzustand, nachdem ich diese Transition gemacht habe, der findet sich hier wieder. Auf meinem Stack steht eben ganz oben Z1, das ist das erste Symbol, was von dieser ganzen Symbolkette. Und dann komme ich in irgendeinen Zwischenzustand R1, nachdem ich ein Wort produziert habe, was eben gerade das Z1 vom Stack entfernt. Von diesem Zwischenzustand R1 mache ich weiter. Jetzt muss ich das Z2 vom Stack entfernen und komme dann in irgendeinen Zwischenzustand R2 und so weiter, bis ich dann in den Zustand RK komme, ganz am Ende, der hier als Endzustand prognostiziert war. Das heißt, diese Produktion ist genau das, was uns das Zerlegungslemma garantiert, dass es sowas geben muss, wenn ich eben vom Stack K Symbole entferne beim PDA-Lauf, dann muss es eben diese Zwischensituation geben und einzelne Teilwörter von meiner Eingabe, die dafür verantwortlich sind, dass jeweils ein Symbol mehr vom Stack entfernt wird. Und das ist genau das, was hier passiert. Das ist, man kann es jetzt auf zwei Arten verstehen. Man kann jetzt entweder versuchen, wirklich genau intuitiv zu erfassen, das ist das, was ich versucht habe, Ihnen mehr oder weniger beizubringen jetzt. Oder man kann sagen, ja, das ist halt einfach eine Berechnungsvorschrift, wir werden schon beweisen, dass die richtig ist. Und dann ist es nichts weiter als ein Algorithmus, der halt diese zwei Schleifen hat, for all, und dann all diese beliebigen Kombinationen produziert. Das heißt, auf der Ebene des Algorithmus ist es nicht weiter schwierig. Auf der Ebene des intuitiven Verstehens ist es schon nicht so einfach. Ich gebe Ihnen jetzt allerdings ein sehr einfaches Beispiel nur dafür, was hier passiert. Und zwar müssen wir das leider auf einer getrennten Folie machen. Und ich nehme jetzt, weil es sonst eben ein bisschen überhand nimmt, nehme ich einen ganz einfachen PDA, der nur einen Zustand hat. Aber das wird dadurch ein bisschen übereinfach. Werde ich gleich drauf eingehen. Wir haben also unseren PDA, der nur einen Zustand Q hat und zwei Eingabezeichen A und B. Und wenn ich ein A lese und oben auf dem Stack steht ein Z, dann mache ich daraus ZZ. Und wenn ich ein B lese und oben auf dem Stack steht ein Z, dann mache ich daraus Epsilon, poppe also das Zeichen. Und die Frage ist, wie sieht jetzt meine zugehörige Grammatik aus, die gleiche Sprache erzeugt, die dieser PDA akzeptiert, mit leerem Keller akzeptiert. Erstmal, wir haben eben ein Startsymbol in meiner Grammatik und das geht zu diesem Symbol hier, was aus dem Start Zustand, hier gibt es nur einen Zustand, das ist der Startzustand Q aus dem initialen Stack-Symbol und hier gibt es nur ein Stack-Symbol, das ist Z und dann dem Endzustand besteht, an den der zu dem der PDA kommen muss. Gehen wir gerade mal zurück. Das ist also, was ich hier mache, ist das hier und das soll für alle Q aus Q gelten. Also soll ich das produzieren? Wir haben aber nur einen Zustand, also ist das nur genau eine Produktion. Die startet die Sache. Da kommt also jetzt hier wieder als Endzustand, den ich gerne erreichen möchte, wieder der gleiche weil wir eben nur den einen Zustand haben. Und jetzt kommt das Interessante, wenn ich eben Q habe und ZQ, das ist das einzige Symbol, unsere Grammatik kann nur ein einziges Nicht-Terminal haben, weil wir nur einen Zustand haben und ein Stack-Symbol. Das heißt, alle Zustände, alle Nicht-Terminale sind genau von dieser einen Form, sind genau dieses eine Nicht-Terminal. Und jetzt sage ich, okay, wo kommt das her? Gucken wir uns erstmal diese Transition an. Und nach der Konstruktion fangen wir eben mit meinem Zeichen A an und dann muss ich das wieder abbauen, was meine Transition auf den Stack geschrieben hat. Was hat meine Transition auf den Stack geschrieben? Zwei Zs. Das heißt, ich muss jetzt zwei Wörter generieren, die mir einen Z abbauen. Das heißt, die eben, ja, und wir haben überhaupt nur ein Nicht-Terminal-Symbol, aber um es präzise zu machen, die halt mit Q beginnen, das ist das, was ich hier auch habe, dann eben mit Q und Z oben auf dem Stack beginnen und dann in irgendeinen Zwischenzustand führen, den wir nicht kennen, also muss ich alle Zwischenzustände ausprobieren, nur gibt es hier keinen einzigen Zwischenzustand außer Q, das heißt, die müssen natürlich auch wieder in Q enden und dann muss das Q kommt also hierher, das Q wiederum ist der Zwischenzustand, mit dem das nächste beginnt, also auch wieder einen Q, dann muss ich das zweite Z abbauen, das heißt, ich kann auch genau sagen, dieses Z hier ist hier reingewandert, das zweite Z hier wird jetzt hier reinwandern und dann muss es halt wieder in Q enden, wobei das korrekterweise ist es das Q hier, was am Ende von diesem Übergang sein muss. Das ist also die einzige Produktion, die ich hier aus der ersten Transition erzeugen kann. Und dann kann ich das analoge für die zweite Transition machen, aber da wir sowieso nur ein Nicht-Terminal haben, können wir jetzt sagen, naja, das Nicht-Terminal kann eben alternativ auch noch zu dieser zweiten Transition, nach dieser zweiten Transition geformt werden. Machen wir die gerade mal weg, die erste, sonst ist das alles zu unübersichtlich. Und jetzt kommt die zweite. Ja, die beginnt jetzt wieder mit dem B nach der Transition. Also gucken wir uns jetzt die hier an. Und dann einfach nur ein Wort, das mir dieses Z abbaut. Naja, das ist ein Wort, was mit einem Lauf des PDAs erzeugt wird, der in Zustand Q beginnt. Also auch wieder hier dieses Q wandert da rein. Dann das Z ist dieses Z hier, wir wollen dieses Z hier abbauen und wir wollen dann in dem Endzustand enden, den wir hier haben. Das ist natürlich auch wieder ein Q und das war es auch schon. Und wenn Sie jetzt mehrere Zustände hätten, dann wäre eben diese Zwischenzustände hier, die wären variabel. Da müssten Sie also alle möglichen Kombinationen von Zwischenzuständen ausprobieren und würden dann eben nicht nur eine Produktion bekommen, sondern ja, was ist es, Anzahl der Größe der Stack, des Stacks, den man aufgebaut hat, hoch Zustandsraum oder sowas. Also kann sich ziemlich aufblasen. Wenn Sie jetzt das wieder zurück übersetzen wollen, Frage? Ich hoffe, die ist richtig. Lassen Sie mich erstmal vergleichen. Vielleicht sage ich Ihnen gleich, ich glaube, das ist Das ist nur B. Ja. Ich hab nicht richtig hingeguckt. Danke. Das ist Quatsch. Auf meinem Zettel steht es wie üblich richtig. Alles weg hier. Das auch weg hier. Warum? Weil, wenn wir nochmal zurückgehen, das hier ist ja, was wir bauen wollen. Ne? Diese rechte Seite, und die hat ja so viele Elemente, wie in der Produktion auf den Stack geschrieben wurden, aber auf der Produktion wurde nichts auf den Stack geschrieben, also hat die auch gar keine weiteren Elemente außer dem B. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Gehen wir wieder zurück. Also das ist es. Denn ich glaube, an der einen Stelle habe ich gesagt, dass man dieses Z hier abbauen muss, aber man muss gar nicht das Z abbauen, sondern man muss hier diese Epsilon abbauen, und das ist schon abgebaut. Das ist also die korrekte Grammatik. Und jetzt kann man es, wenn man es leichter lesen möchte, kann man natürlich auch für diese komischen Triple jetzt wirklich wieder Buchstaben A, B und C einführen, und dann würde man die Grammatik bekommen, S geht nach A, aber das ist jetzt nur zur Intuition, das ist die Konstruktion ist an der Stelle abgeschlossen. Und jetzt schreibe ich nur noch mal das Ganze etwas lesbarer hin. Es geht nach A, und A geht nach klein a, groß a, groß a oder b. Das ist also die korrespondierende Grammatik. Und die Komplexität ist eben wirklich darin versteckt, dass sie hier für alle R1 bis RK, also Sie müssen genauso viele, alle Listen der Länge K, wobei das K eben hier der Zustand, die Menge der Symbol auf dem Stack ist, da müssen Sie alle Listen dieser Länge produzieren und die dann über die Produktion darunter verteilen, so wie das Schema eben angibt. Das ist also so ein eine Konstruktion von etwas, das sehr viel Nichtdeterminismus enthält, weil wir nicht genau wissen, welche Zwischenzustände wirklich durchlaufen werden, wenn man ein bestimmtes Stack-Symbol völlig abbaut. Erstmal Fragen noch hierzu, zu dieser Konstruktion. Dann gucken wir uns an, wieso das eigentlich stimmt, und die Hauptaussage ist genau das, was wir schon mal als Idee auf der Folie hatten, dass die so konstruierte Grammatik die Eigenschaft hat, dass sie genau dann von einem Triple QZP in ein Wort übergehen können, wenn der PDA mit QZ gestartet und diesem Wort W irgendwann alles leert und in einem Zustand P wieder endet. Das ist also gerade die Idee, und ich möchte den Beweis nicht en Detail machen, sondern nur ganz grob skizzieren. Die beiden Richtungen wird man getrennt beweisen und mit getrennten Hilfsmitteln. Die eine Richtung ist eben, wenn der PDA, von dem wir ausgehen, wenn die Grammatik, die wir konstruiert haben, ein bestimmtes Wort konstruiert, dann akzeptiert der PDA die auch mit leerem Keller und in genau der gleichen Anzahl von Schritten. Und was ich hier mache, ja, das sind ganz alles induktive Sachen. Worüber kann ich hier induzieren? Das N ist natürlich das Gegebene. Und dann zerlegen Sie eben das, womit Sie starten, diese Ableitung in der Grammatik, wo Sie die Induktion über N machen, sagen Sie, okay, wenn ich da bei der Induktion nehme ich eben an, es funktioniert für alle kleineren Ns und muss es für N selber zeigen. Und dann sage ich eben, naja, wie sieht denn so eine Ableitung aus in n Schritten? Die muss ja sich zusammensetzen aus einem ersten Schritt wo ich eine einzelne Produktion der Grammatik verwende, und zwar gerade so definiert eine Produktion, wie wir sie aus dem PDA bekommen. Das heißt, das ist gerade die Produktion, die wir in der Konstruktion der Grammatik gesehen haben, und dann noch n-1 Schritte, bis ich dem Endwort komme. Und dann weiß ich eben bereits aus dem Zerlegungssatz für die, nein, Entschuldigung, aus der, doch, da habe ich hier, da ist implizit auch der Zerlegungssatz für die kontextfreien Grammatiken, der mir sagt, wenn ich jetzt von dieser rechten Seite hier hinkomme, wie muss das passiert sein? Das muss so passiert sein, dass ich eben die ganzen Non-Terminal-Zeichen abgeleitet habe zu U1 bis UK, den Teilworten, und das Ganze muss mir dann das B ergeben, und dann kann ich auch wieder mit Induktionsannahme und dem Erweiterungslemma für die PDAs kann ich das wieder zusammensetzen zu, ja, was erst einer Transition, einer einzelnen Transition des PDAs und dann N-1 Transitionen nach Induktionsannahme. Also die Details sind sehr fieslich, die will ich hier nicht reproduzieren, aber es ist jedenfalls, Sie haben zuerst die Herleitung in der kontextfreien Grammatik, die Sie gebaut haben, die haben Sie aufgeteilt in erstmal einen Schritt und dann N-1 Schritte, haben die analysiert, dass die eben sich zerlegen lässt in gewisse Teilableitungen, und dann haben Sie die wieder zusammengebaut in einen Schritt des PDAs. Das ist ziemlich klar, der erste Schritt hier, weil die Regel der Grammatik kam ja direkt aus einer Transition des PDAs, und dann eben die restlichen, und das ist gerade die Induktionsannahme, dass Sie die Bale bauen können. Und in die Rückrichtung funktioniert es nach genau dem gleichen Schema, nur braucht man dann den Zerlegungssatz für PDAs, und es wird hier auch wieder, Sie sehen, es sind sehr viele Indizes, das ist nicht angenehm zu referieren. Und damit haben wir jetzt aber wirklich abgeschlossen die Äquivalenz von den PDAs und den kontextfreien Grammatiken. Wir haben also in beide Richtungen die Dinge ineinander übersetzen können. Das heißt, die sind wirklich gleichmächtig, und die kontextfreien Sprachen sind genau die vom Kellerautomat akzeptierten. Gutes. Jetzt möchte ich noch auf eine Variante des Kellerautomaten relativ schnell eingehen, und zwar die sogenannten deterministischen Kellerautomaten. Da ist die Einschränkung, dass für jeden Zustand und jedes Eingabezeichen und jedes Stackzeichen maximal eine Transition existiert. Dieses Delta liefert ja eine Menge, und dass Sie eben sowohl die Menge der Transitionen mit QA und Z als auch die Menge der Transitionen beginnt mit QY als Z. Wenn Sie die beide zusammenfassen, dann haben Sie kleiner gleich 1 maximal eine Transition. Das heißt eben, wenn Sie das Symbol grafisch sich vorstellen, dann sähe das so aus, wenn Sie hier eben, das dürfen Sie nicht haben, oder warte, Augenblick, das ist erlaubt, dass Sie hier mit zum Beispiel A und Z und dann irgendwas und dann hier einen mit A und, na, das war unglücklich. A und Z-Strich und irgendwas, das geht. Da lesen Sie zwar in beiden Fällen das Symbol A, aber Sie reagieren auf verschiedene oberste Stack-Symbole, einmal Z und einmal Z', also natürlich mit der Annahme, dass Z ungleich Z' ist. Dann darf man das, weil eben hier diese Menge, da will ich ja, fixiere ich sowohl den Zustand als auch das Eingabezeichen als auch den Stack-Inhalt. Das heißt, wenn ich jetzt zwei verschiedene Stack-Inhalte habe, macht das nichts. Was aber eben nicht gilt, ist, nicht geht, ist Folgendes. Nicht deterministischer Pushdown-Automat wäre der folgende, wo Sie hier einen Zustand haben und dann unter A und Z und irgendwas was machen und noch eine zweite Transition haben mit A und Epsilon und irgendwas als Ergebnis. Weil jetzt haben Sie eben für eine Möglichkeit auf das Eingabezeichen A zu reagieren und eine Möglichkeit, habe ich gerade falsch hingeschrieben. Entschuldigung, nochmal zurück. Es geht ja. Ach Gott, mal. Es geht hier oben drum, dass Sie A und Epsilon nicht gleichzeitig haben dürfen. Und das ist genau das, was wir hier haben. Wenn ich nämlich hier Epsilon hätte und hier auch nochmal Z, das wäre nicht erlaubt. Dann hätten Sie sowohl eine Transition aus dem gleichen Zustand mit dem Stack-In, mit dem gleichen Stack-Inhalt, einmal auf A und einmal auf Epsilon. Und das ist laut der Einschränkung nicht erlaubt. Also das ist so hoffentlich jetzt klar geworden, was ein deterministischer Automat ist, der eben mit gleichem Zustand, gleicher Eingabe inklusive Epsilon und gleichem obersten Stackzeichen immer nur maximal eine Transition haben kann. Und hier ist ein Beispiel für so einen DPDA. Und zwar einer, der die Sprache W, Dollar, W rückwärts analysiert. Und das Dollar ist nicht zufällig dort, denn das Dollar erlaubt es uns erst, das Ganze deterministisch zu machen. Sie erinnern sich, wir hatten dafür ohne das Dollar WW rückwärts schon mal einen PDA, aber der musste raten, wann er in der Mitte angekommen ist. Und das macht den Nichtdeterminismus. Wir wollen keinen Nichtdeterminismus mehr, deswegen müssen wir in die Sprache das Dollar einfügen, damit der Automat nicht mehr raten muss. Und wie sähe der dann aus, der Automat, für diese Sprache? Ja, ich glaube, das ist was. Wir haben hier einen Startzustand, nennen wir den mal P. Und jetzt lesen wir erstmal den ersten Teil des Wortes bis zum Dollar und speichern den auf dem Stack. Das heißt, ich bleibe in dem P, solange ich eben irgendein Symbol A lese und das A soll aus der Menge 01 sein. Das ist ja gerade mein Eingabealphabet ohne das Dollar. Also wenn ich jetzt die tatsächlichen echten Zeichen lese sozusagen. Und auf dem Stack habe ich irgendein Zeichen Z stehen, wobei Z jetzt auch wieder aus dem Z soll aus Gamma sein. Was mache ich dann? Dann speichere ich auf den Stack jetzt eben AZ. Ich merke mir eben auf dem Stack, dass ich gerade einen A gelesen habe. Und das mache ich so lange, bis ich irgendwann meinen Dollar finde. Und dann gehe ich in den Zustand Q. Das heißt, was mache ich? Ich lese das Dollar. Dann kann das irgendein Stack-Inhalt sein. Ich weiß ja nicht, ob ich als letztes eine 0 oder eine 1 gepusht habe oder gar noch am Anfang bin mit dem Anfangssymbol Z0. Und dann lasse ich das Symbol da stehen und gehe jetzt in den Zustand, der verantwortlich ist dafür, jetzt den zweiten Teil des Wortes zu lesen und den Stack abzubauen, wenn die gleichen Zeichen erscheinen. Das heißt, hier mache ich das Duale zu dem, was der Zustand P macht. Wenn ich ein A lese und auf dem Stack oben ein A auch tatsächlich steht, dann lasse ich das einfach verschwinden. Da habe ich es gepoppt. Das wird durch die leere Sequenz von Zeichen ersetzt. Und das A ist wieder nur aus 0,1. Das heißt insbesondere das Startkellersymbol Z0 ist da nicht dabei. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich, wow, ich habe tatsächlich alles abgebaut auf meinem Stack. Das heißt, ich kann jetzt das Wort akzeptieren, vorausgesetzt, ich bin auch am Ende der Eingabe. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich sage, ich lese gar nichts mehr. Wenn ich jetzt mein Z0 finde, dann ersetze ich das einfach durch Epsilon und gehe in meinen Endzustand. nennen wir den mal R. Und die Akzeptanzbedingung von dem PDA sagt natürlich, ich muss A, in den Endzustand gekommen sein und B, ich muss die Eingabe auch vollständig gelesen haben. Das heißt, wenn jetzt hier noch was auf der Eingabe drinsteht, dann akzeptiere ich natürlich das auch nicht. Das ist also ein DPDA, weil Sie wirklich immer, wenn Sie das Zeichen und den Zustand kennen, dann genau eine Aktion haben oder maximal eine Aktion haben, die Sie machen können. Das heißt, für diese Sprache gibt es tatsächlich ein DPDA. Wir werden sehen, nicht für alle kontextfreien Sprachen gibt es ein DPDA. Und ja, jetzt nenne ich so eine Sprache eben deterministisch, eine deterministisch kontextfreie Sprache, wenn sie von einem deterministischen Pushdown-Automaten akzeptiert wird. Und diese Sprache hier, die ist nicht deterministisch. Dafür gibt es keinen deterministischen Pushdown-Automaten. Also die Tatsache, dass wir einen nicht deterministischen Automaten hatten, um diese Sprache zu erkennen, wie rückwärts, heißt ja nicht, dass es keinen deterministischen geben kann. Das heißt, das ist tatsächlich was, was man beweisen muss, werden wir hier nicht beweisen, aber für keine deterministische kontextfreie Sprache erzeugt eben genau kein DPDA akzeptiert genau diese Sprache. Und für die regulären Sprachen ist das kein Problem. Man kann jeden deterministischen endlichen Automaten sehr leicht in einen DPDA umwandeln. Das heißt, die regulären Sprachen sind deterministisch kontextfrei, aber eben nicht alle kontextfreien Sprachen. Und jetzt eine kurze Zwischenüberlegung. Wir werden das gleich zeigen. Eine Sprache erfüllt die Präfixbedingung, wenn es keine zwei Wörter in der Sprache gibt, so dass das eine ein echtes Präfix des anderen ist. Und diese Sprache hier, A Stern, also die Menge aller, also A Stern ist genau genommen ein regulärer Ausdruck, was ich eigentlich schreiben müsste hier, die Sprache L von A Stern, dann die erfüllt diese Bedingung nicht. Warum? Weil es da drin zum Beispiel A und AA gibt. Und die sind beide in der Sprache und das eine ist ein echtes Präfix des anderen. Wohingegen die Sprache W, Dollar, W rückwärts, die erfüllt die Präfixbedingung, wenn sie zwei Wörter haben, W1, Dollar, W1 rückwärts und W2, Dollar, W2 rückwärts, genau, dann kann nie das eine ein echtes Präfix von dem anderen sein, weil das Dollar wird Ihnen da immer einen Strich durch die Rechnung machen. Können Sie sich durch Fallunterscheiden überlegen, das funktioniert einfach nicht, auch weil das Dollar eben nicht Teil von dem W1 und dem W2 sein kann. Die W1 und W2 sind ja nur über 0,1 und das Dollar ist wirklich ein ganz eigenes Symbol. Was hat das mit irgendwas zu tun? Man kann zeigen, machen wir hier nicht, dass bei den deterministischen Pushdown-Automaten die Akzeptanz durch leeren Keller und durch Endzustand nicht das gleiche ist. Und zwar, da ist die Bedingung, wenn Sie haben eine Sprache, lässt sich von einem DPDA mit leerem Keller akzeptieren, genau dann, wenn Sie sich mit einem DPDA mit Endzustand akzeptieren lässt und L erfüllt die Präfixbedingung. Das heißt, es ist eben für die nicht-deterministischen Sprachen gab es so eine Bedingung nicht. Da stand einfach, das eine ist akzeptierbar mit L, eine Sprache ist akzeptierbar mit Endzustand, mit leerem Keller, genau dann, wenn sie mit Endzustand akzeptierbar ist. Hier ist das eine stärker als das andere und deswegen werden wir, also aus diesem Lemma folgt eben, dass es Sprachen gibt, die sich mit Endzustand akzeptieren lassen, aber es gibt keinen DPDA, sodass es mit leerem Keller akzeptiert werden kann. Und deswegen, das ist die Begründung, warum wir jetzt im Folgenden einfach uns auf die Endzustände festlegen. und die Akzeptanz mit leerem Keller gar nicht mehr betrachten, weil die eben für die DPDAs nicht ganz so mächtig ist. Leerer Keller funktioniert nur dann, wenn sie auch noch diese Präfixbedingung haben. Und jetzt zeigen wir, dass die Abschlusseigenschaften der deterministisch kontextfreien Sprachen sehr anders sind als die der allgemeinen kontextfreien Sprachen. Und zwar die Klasse der deterministisch kontextfreien Sprachen ist unter Komplement abgeschlossen und der Beweis ist schwierig, länglich. In den Methoden ist er ähnlich wie das, was wir gesehen haben, aber einfach umfangreicher und deswegen werden wir den hier nicht vorführen. Daraus folgt aber einiges. Da folgt nämlich insbesondere daraus, dass die deterministisch kontextfreien Sprachen eine echte Teilklasse der kontextfreien Sprachen sind. Warum? Weil die kontextfreien Sprachen eben nicht unter Komplement abgeschlossen sind. Das heißt, die können nicht identisch sein, die deterministisch kontextfreien Sprachen und die kontextfreien, weil die eine, diese Teilklasse, eben unter Kontext, unter Komplement abgeschlossen ist, aber die Gesamtmenge nicht unter Komplement abgeschlossen ist. Also müssen die verschieden sein. Das heißt, das eine muss eine echte Teilmenge sein der kontextfreien Sprachen. Und hier kann man sogar eine konkrete Sprache sehen, die kontextfrei ist, aber nicht deterministisch kontextfrei, die also in dieser Differenz liegt zwischen den kontextfreien und den deterministisch kontextfreien, nämlich diese Sprache WW, wobei also zweimal dasselbe Wort hintereinander. Und wieso ist die kontextfrei? Gut, das kann man sich leicht überlegen. Was anderes. Das Komplement dieser Sprache hat eben gerade diese Eigenschaft, dass eine kontextfreie Sprache ist, aber keine deterministisch kontextfreie. Das ist die Behauptung. Wieso gilt das so? Als erstes haben wir hier eine Grammatik, die eben diese Sprache L, die gerade das Komplement von diesem WW rückwärts ist, also alle Worte, die sich nicht als WW, nicht WW rückwärts, WW, also alle Worte, die sich nicht als WW schreiben lassen. Und das hier ist eine Grammatik, muss man sich im Detail angucken, zeigt man hier nicht, die tatsächlich diese Sprache hier erzeugt. Und wenn jetzt diese Sprache L, die kontextfrei ist, wenn die auch noch deterministisch kontextfrei wäre, dann wäre sie ja unter Komplement abgeschlossen. Das heißt, dann wäre das Komplement von L, was gerade LWW ist, also hieraus folgend, wäre dann auch eine deterministisch kontextfreie Sprache. Aber mit dem Pumping-Nemma kann man zeigen, dass diese Sprache der WWs überhaupt nicht kontextfrei ist und damit natürlich erst recht nicht deterministisch kontextfrei. Also das ist der kurze Beweis, warum die deterministisch kontextfrei eine echte Teilklasse sind, beweist durch ein Beispiel einer Sprache, die kontextfrei, aber nicht deterministisch kontextfrei ist. Aber wir haben es uns natürlich leicht gemacht. Wir haben diesen Satz hier benutzt, dass die unter Komplement abgeschlossen sind. Und der ist eben der Knackpunkt. Der ist schwierig zu beweisen. Und die sind zwar unter Komplement abgeschlossen, die deterministisch kontextfreien, aber sonst unter den anderen Dingen nicht, denn sind nämlich weder unter Schnitt noch unter Vereinigung abgeschlossen. Der Beweis ist sehr einfach. Sie erinnern sich, wir hatten schon mal gezeigt, dass die kontextfreien Sprachen unter Schnitt nicht abgeschlossen sind. Und das war der Beweis, indem wir zwei Sprachen angegeben haben, L1 und L2. Und der Schnitt war nicht kontextfrei. Ich gucke mir jetzt gar nicht mehr die Details an, das ist nicht wichtig, aber das Wichtige ist, dass die beiden Sprachen, mit denen wir das gemacht haben, dass die nicht nur kontextfrei sind, sondern auch deterministisch kontextfrei. Und jetzt gucken wir uns doch die Details an. Diese Sprache hier, der A hoch I, B hoch I und dann C hoch J, ist deswegen deterministisch kontextfrei, weil Sie eben, wenn Sie von links nach rechts dieses Wort akzeptieren wollen, naja, dann lesen Sie erstmal die A's, schaufeln die auf den Stack Und in dem Moment, wo das erste B kommt, fangen Sie eben an, gehen Sie in einen neuen Zustand und lesen den Stack-Inhalt aus. Und jedes Mal, wenn Sie ein B finden, schmeißen Sie wieder ein A vom Stack runter. Und dann kommt irgendwann ein C. Naja, da müssen Sie noch gucken, war jetzt der Stack, sind Sie schon beim untersten Stack-Symbol angekommen? Haben Sie also tatsächlich die Bs, haben die alle As, genau die As aufgegessen? Oder ist da noch was drauf? Das heißt, das lässt sich in eine sehr deterministische Weise abarbeiten. Und das ist also nicht schwierig zu sehen, dass die deterministisch kontextfrei sind. Wobei man muss natürlich dann schon den PDA dafür bauen, den DPDA. Und jetzt wissen wir aber, der Durchschnitt zwischen den beiden, L1 geschnitten mit L2, der kann man auch schreiben als L1 quer vereinigt L2 quer quer. Und da wir wissen, dass diese Sprache L1 geschnitten L2 nicht kontextfrei ist, kann sie natürlich erst recht nicht deterministisch kontextfrei sein, aber würde die Vereinigung die deterministisch kontextfreien Sprachen erhalten, dann wäre sie das. Wieso? Ich starte von L1 und L2, die sind beide deterministisch kontextfrei. Ich komplementiere sie, kriege wieder zwei deterministisch kontextfreie Sprachen. Ich vereinige sie, nach Annahme wäre das auch wieder eine deterministisch kontextfreie Sprache. Ich komplementiere es, kriege ich auch wieder eine deterministisch kontextfreie Sprache. Das kann aber nicht sein, weil wir eben wissen, dass diese Sprache hier nicht kontextfrei ist und schon gar nicht deterministisch kontextfrei. Das heißt, das ist eben ein sehr direkter Beweis, dass die nicht unter Schnitt oder Vereinigung abgeschlossen sein können. Denn wenn sie wir wissen damit, dass sie unter Vereinigung nicht abgeschlossen sind und durch Schnitt natürlich erst. Schnitt hatten wir schon vorher, genau. Und auch hier noch eine weitere Eigenschaft, die wir nicht beweisen werden. Die deterministisch kontextfreien Sprachen sind nicht inhärent mehrdeutig. Das heißt, für jede deterministisch kontextfreie Sprache können Sie wirklich eine kontextfreie Grammatik angeben, die deterministisch ist, das heißt, die nicht mehrdeutig ist. Das heißt, wo es für jedes Wort einen einzigen, maximal einen Parsebaum gibt. Und das ist natürlich das, was man gerne in Programmiersprachen hätte, dass die Interpretation ihrer Eingabe eindeutig ist und der Compiler nicht das eine denkt und Sie was anderes denken. Und die deterministisch kontextfreien Sprachen haben gerade diese schöne Eigenschaft, dass es da keine Mehrdeutigkeiten gibt. Und als letztes, was natürlich auch für Compiler nicht uninteressant ist, dass das Wortproblem in linearer Zeit lösbar ist. Sprich, Sie können die Eingabe zumindest in linearer Zeit parsen. Und das ist natürlich was für die Verarbeitung sehr großer Programme wichtig ist. Sie möchten nicht da irgendwie einen quadratischen Algorithmus drin haben. Das würde ziemlich bald daneben gehen, einfach von der Komplexität halber. Und mehr möchte ich auch über die deterministisch kontextfreien Sprachen hier nicht sagen. Das ist dann wirklich für zum Beispiel die Vorlesung Übersetzerbau relevant. Aber ich wollte Ihnen hier nur einen kleinen Ausblick geben. Es gibt diese Teilklasse der kontextfreien Sprachen, korrespondierend dazu den Teilklasse der Pushdown-Automaten, und die hat sehr andere Eigenschaften, aber hat eben auch sehr schöne Eigenschaften, nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, Worte in linearer Zeit zu erkennen. Gut. Hier nochmal ein letzter Überblick, tabellarischer Überblick, wie sich die verschiedenen Sprachklassen, die wir jetzt kennengelernt haben, verhalten unter Schnitt, Vereinigung, Komplement, Produkt und Stern. Und die regulären Sprachen sind wie immer ganz wohl, die verhalten sich sehr gut, die sind abgeschlossen unter allem Möglichen. Die deterministischen kontextfreien Sprachen sind unter fast gar nichts abgeschlossen, außer dem Komplement. Und die kontextfreien Sprachen, das ist so gemischt. Da ist gerade das Komplement nicht, sind sie nicht abgeschlossen, und Schnitt nicht, aber darüber einige andere wie Vereinigung, Produkt und Stern. Die sind also, da kann man direkt sehen, das ist eine Verallgemeinerung der regulären Sprachen, wo man eben einige Eigenschaften verloren hat. Und die Entscheidbarkeit, auch wieder deterministische endliche Automaten, deterministische Pushdown-Automaten und kontextfreie Grammatiken. Im Allgemeinen, und das ist eben der entscheidende Sprung von den deterministischen kontextfreien Sprachen zu den kontextfreien Sprachen, wird die Komplexität des Wortproblems geht dann auf n hoch 3 hoch. Das ist nicht ganz richtig, weil die Aussage hier ist nur, es gibt Algorithmen, die es in n hoch 3 können. Die Aussage ist nicht, es gibt keine Algorithmen, die besser sind. Und es gibt tatsächlich Algorithmen, die besser sind, aber die bewegen sich alle zwischen n Quadrat und n hoch 3 und machen irgendwelche Dinge wie schnelle Fourier-Transformation oder Matrix-Multiplikation oder sowas, um das noch ein bisschen besser zu machen. Aber die Standardalgorithmen sind alle im Bereich n hoch 3. Leerheitstest ist für alle entscheidbar. Äquivalenz von zwei Grammatiken oder Automaten, das geht mit den endlichen Automaten geht es sehr gut. Mit den kontextfreien Grammatiken geht es gar nicht. Das ist unsere Vorschau hier. Das werden wir im nächsten Teil der Vorlesung dann tatsächlich beweisen, dass es die Äquivalenz von zwei kontextfreien Grammatiken, also die Äquivalenz im Sinne, die erzeugen dieselbe Sprache, das ist nicht entscheidbar. Wohingegen für die deterministischen Pushdown-Automaten, da ist es entscheidbar und das war lange Zeit ein offenes Problem, das also schon aus den 60er Jahren stammt und dann von zwei Leuten Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gelöst wurde. Und das Schnittproblem, ob der Schnitt leer ist, das ist, da verhalten die sich auch wieder verschieden. Und das werden wir auch sehen, dass sich das für die kontextfreien Sprachen nicht entscheiden lässt. Und damit sind wir auch am Ende des ersten Teils, wo es um hauptsächlich reguläre und kontextfreie Sprachen ging, mit ein ganz wenig, ein bisschen an den kontextsensitiven Sprachen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Da geht es darum, um Berechenbarkeit, einen Begriff, den ich schon so dauernd benutzt habe, aber nicht so ganz präzise formuliert habe, Entscheidbarkeit und dann in den letzten ein, zwei Wochen auch um Komplexität. Fangen wir an mit den Begriffen Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit. Was heißt das überhaupt? Und das ist eben die Frage, was kann man berechnen? Was kann man mechanisch mit einem Rechner lösen? Und das werden wir auf ganz elementare Objekte reduzieren, und zwar welche Funktionen, meistens Funktionen auf Zahlen, aber auch Funktionen auf Zeichenketten, kann man tatsächlich berechnen? Oder welche Eigenschaften von Objekten, Grammatiken, sonst was, kann man in endlicher Zeit entscheiden, wo man wirklich eine definitive Ja-Nein-Antwort gibt. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt berechnen, mit welchen Sprachen oder welchen Maschinen wird das berechnet? Und dann zuletzt im Teil über Komplexität, da werden wir uns vor allen Dingen um polynomielle Zeit, aber sowohl von deterministischen als auch von nicht deterministischen Maschinen kümmern. Gut, erstmal, was heißt überhaupt Berechenbarkeit jetzt etwas präziser? Und ich nenne eine Funktion auf den natürlichen Zahlen von n hoch k nach n, intuitiv berechenbar, also das ist schon scheint kein sehr ganz präziser Begriff, wenn es einen Algorithmus gibt, der die folgende Eigenschaft hat, wenn ich eben dem Algorithmus eine Eingabe n1 bis nk gebe und wenn der nach endlich vielen Schritten hält, oder der soll nach endlich vielen Schritten mit dem Ergebnis der Funktion halten, falls das Ergebnis der Funktion definiert ist. Also ich setze hier in Beziehung eine mathematische Funktion, die einfach eine Menge von Eingabe-Ausgabe-Paaren ist, mit einem Algorithmus und mit der Berechnung, die der Algorithmus macht, dass eben, wenn die Funktion sagt, f angewandt auf dieses Eingabetuppel gibt mir eine gewisse Zahl, dann soll bitte auch der Algorithmus nach endlich vielen Schritten mit dieser Zahl in seiner Ausgabe halten. Und Der Algorithmus soll nicht terminieren, falls die Funktion undefiniert ist. Unsere Funktionen können eben auch undefiniert sein. Und wenn eine Funktion für irgendeine Eingabe undefiniert ist, soll der Algorithmus sich so verhalten, dass er einfach nicht terminiert. Also das ist die Äquivalenz oder die Korrespondenz, die man gerne hätte, was der Algorithmus macht. Entweder ist die Funktion gibt einen Wert, entweder hat die Funktion einen Wert an einer bestimmten Stelle, dann soll der Algorithmus den Wert berechnen, oder die Funktion hat keinen Wert, dann soll der Algorithmus nicht terminieren. Und jetzt ist natürlich, das ist immer noch keine sehr scharfe Definition, jetzt ist die Frage, was meine ich denn mit Algorithmus? Ist das ein Assembler-Code oder C oder Java oder OCaml, oder macht es überhaupt vielleicht gar keinen Unterschied? Können die alle in diesem abstrakten Sinne auf den natürlichen Zahlen gleich viel? Und hier nochmal eben das, was ich schon gesagt habe, wir setzen hier zwei verschiedene Dinge in Beziehung. Als eine sind Algorithmen, die in irgendeiner Programmiersprache fast beschrieben sind. Das heißt, das sind einfach endliche Wörter. Das andere sind mathematische Funktionen. Das heißt, das sind Menge von Ein-Ausgabepaaren. Und das sind keine endlichen Objekte. Das sind nur mathematisch im ideellen Sinne existierende Dinge. Und für manche von denen können Sie eben einen Algorithmus hinschreiben, aber es wird sich herausstellen, nicht für alle. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie hinschreiben, x wird abgebildet auf x Quadrat, dann ist das ein relativ kurzer Text, der beschreibt aber eben eine unendliche Menge von Ein-Ausgabepaaren. Und das eine wäre der Algorithmus und das andere ist die mathematische Funktion. Und um jetzt hier der Tatsache Rechnung zu tragen, dass unsere Algorithmen auch nicht terminieren können, beziehungsweise unsere Funktionen undefiniert sein können, ich nenne eine Funktion total, wenn eben für jeden Wert, wenn die Funktion von a nach b geht, wenn eben für jeden Wert klein a aus groß a der Wert f von a wirklich definiert ist. Und ich nenne sie partiell, wenn der Wert auch undefiniert sein kann. Das heißt, in dieser Terminologie heißt partiell eigentlich gar nichts. Das heißt nur, er kann definiert oder auch nicht definiert sein. Und echt partiell heißt, wenn sie nicht total ist, also wenn es mindestens einen Punkt gibt, an dem die Funktion nicht definiert ist. Manche Leute sagen auch einfach nur partiell für echt partiell. Das heißt, wenn Sie sagen, eine partielle Funktion, dann meinen Sie auch tatsächlich, an irgendeiner Stelle ist sie undefiniert. Ich werde versuchen, mich hier dran zu halten. Das heißt, echt partiell, wenn wirklich ein nicht definierter Wert auftritt, und total, das ist einheitlich, total heißt eben überall definiert. Und Beispiel dazu, jeder Algorithmus berechnet eine partielle Funktion, denn Algorithmen können auch nicht terminieren, und das entspricht eben gerade dem, dass Funktionen nicht definiert sein können. Dieser Algorithmus, der n liest und dann in eine Endlosschleife geht, das ist der berechnet die überall undefinierte Funktion. Das heißt, das ist die leere Menge von Ein- und Ausgabetupeln, und das ist eben eine Teilmenge der Funktion n nach n. Das ist eine besonders einfache Funktion, die da berechnet wird, und auch keine unendliche, aber eben ein Beispiel dafür für eine extrem partielle Funktion. Ich möchte hier nicht die Aufzeichnung vollhusten, oder Sie? Jetzt machen wir hier mal ein paar Beispiele zu diesem intuitiven Berechenbarkeitsbegriff. Und zwar erstmal, es geht in all diesen Fragen, die wir jetzt betrachten werden, geht es um die Dezimalbruchentwicklung von Pi. Das heißt, wenn Sie Pi eben als unendlich lange Dezimalzahl hinschreiben könnten, was die dann für Eigenschaften hat. Und die erste Frage ist die Funktion f1, die soll eine Entscheidung treffen und soll eben eine 0 oder eine 1 liefern, je nachdem, ob die Funktion sagt ja oder nein. Und die soll eine 1 zurückgeben, falls die Eingabe n, kann man ja als Dezimalzahl interpretieren, als Ziffernfolge Anfangsstück der Zezimalbruchentwicklung von Pi ist. Und sonst soll sie 0a zurückgeben. Beispiel eben, wenn Sie diese Funktion f1 auf 31415 anwenden oder 31415, dann soll die 1 zurückgeben. Warum? Weil eben die Dezimalbruchentwicklung von Pi ja tatsächlich genau diese Ziffernfolge 3,1415 bla 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 enthält, damit anfängt. Aber wenn Sie fragen, f1 aufrufen mit 315, dann soll eben die Antwort 0 zurückkommen, weil eben 315 nicht ein Anfangsstück der Dezimalbruchentwicklung von Pi ist. Zur Erinnerung, eben Pi ist 3,1415, danach weiß ich es auch nicht mehr. Und ist diese Funktion berechenbar? Ja, die ist im intuitiven Sinne berechenbar. Es gibt eine Berechnungsvorschrift im Sinne einer unendlichen Summe, wie man aber Pi immer genauer approximieren kann. Und die kann man eben benutzen und kann die Dezimalstellen von Pi auf beliebig viele Stellen in endlicher Zeit berechnen. Das heißt, Sie sagen, können eben sagen, gib mir die ersten 10, die ersten 20 Stellen von Pi. Da gibt es einen Algorithmus für. Das muss man natürlich wissen. Und dann kann man natürlich einfach vergleichen, die Zahl, die reingekommen ist, mit diesem Ergebnis des Algorithmus. Den kann man halt immer mehr Stellen ausgeben lassen und vergleicht die einfach mit der Eingabe. Und dann kann man sehr schnell sehen, ob das was als F1 als Argument bekommen hat, tatsächlich am Anfang dieser Dezimalstellensequenz von Pi steht. Nächste Frage ist ein bisschen schwieriger. Jetzt will ich nicht wissen, ob die Ziffernfolge, die ich da reinbekomme, das n, ob die am Anfang der Dezimalbruchentwicklung von Pi steht, sondern ob die irgendwo vorkommt. Ist diese Funktion berechenbar? Und jetzt, also hier beispielsweise f2 von 415 sollte 1 zurückliefern, weil tatsächlich in der Dezimalbruchentwicklung kommt eben die Ziffernfolge 415 vor. Irgendwelche Vorstellungen, ist die Funktion berechenbar oder nicht berechenbar? Wie bitte? Ja, ist berechenbar. Wieso? Hier ist die Behauptung, alle Strings kommen vor. Also, das ist unbekannt. Das ist eine dieser Fragen, wie zufällig sind wirklich die, ist die Dezimalbruchentwicklung von Zahlen wie zum Beispiel Pi, und das weiß man nicht. Das heißt, man weiß, dass sie in einem gewissen Sinne zufällig ist, aber nicht in dem Sinne, dass man wüsste, dass jede Ziffernfolge tatsächlich vorkommt. Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar schon widerlegt ist oder ob das einfach unbekannt ist. Ich glaube, das ist unbekannt. Also man kann natürlich, wenn man diese Dezimalbruchentwicklung vornimmt, kann man irgendwann ja sagen, wenn dieses Muster, was man reingegeben hat, tatsächlich dann irgendwann vorkommt. Aber es ist schwer mit diesem naiven Ansatz, der halt immer längere Dezimalstellen, immer mehr Dezimalstellen von Pi ausrechnet, auch irgendwann nein zu sagen, kommt nicht vor. Das geht natürlich nicht. Und das wird oft als ist unberechenbar, ist nicht berechenbar, weil mein naiver Algorithmus das nicht kann. Aber das ist kein Beweis. Und ja, wie stellt man fest, dass dieses Pattern nicht vorkommt? Und was man dann machen würde, oder was der naive Algorithmus tun würde, der würde einfach nicht terminieren. Der würde unendlich lange nach diesem Pattern suchen. Und wenn es nicht vorkommt, würde er nie Nein sagen. Das kann er nicht, nach endlich vieler Zeit. Er würde da einfach nicht terminieren. Und das ist nicht die Funktion, die wir gerne berechnet haben möchten. Die Funktion soll wirklich dann eine Null ausgeben und nicht unendlich lange laufen. Es gibt vielleicht irgendwann, morgen vielleicht schon, wird ein Mathematiker beweisen, dass zum Beispiel jede Ziffernfolge in Pi vorkommt, jede endliche Ziffernfolge, und dann wissen wir, dass die Funktion berechenbar ist. Dann würde die Funktion nämlich einfach immer 1 ausgeben. Das ist extrem berechenbar. Aber das ist etwas, das ist offen. So, jetzt kommt eine dritte Variation. Und zwar, die Funktion sollte natürlich F3 heißen. Ich habe gerade eine Funktion rausgelöscht. Die war nicht so interessant. Habe aber hier vergessen, den Index zu ändern. Nennen wir sie mal F4. Also, die soll Folgendes testen. Die kriegt auch wieder so eine Zahl. Und jetzt ist aber die Frage, die Zahl N, die stellt die Frage, kommt in der Dezimalbruchentwicklung von Pi n mal hintereinander eine 0 vor? Und wenn das der Fall ist, dann soll sie eine 1 zurückgeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann soll sie eine 0 zurückgeben. Und es sieht erstmal sehr ähnlich aus wie die vorherige Frage, wo ich ein Pattern reingebe und dann frage, kommt dieses Pattern vor? Hier frage ich eben, kommt, wenn ich n reingebe, kommt 0 mal n mal die 0 hintereinander vor. Das heißt, die Tendenz, auch als ich das erste Mal das gesehen habe, ist die Tendenz zu sagen, die Funktion, wissen wir nicht, ob die berechenbar ist, könnte berechenbar sein, vielleicht auch nicht. Es stellt sich aber raus, wenn man das etwas genauer anguckt, diese Funktion ist berechenbar. Und das wird jetzt hoffentlich, wahrscheinlich, zu etwas Verblüffung führen. Hoffentlich nicht unbedingt, aber wahrscheinlich. Ich behaupte nämlich, die Funktion ist berechenbar nach der folgenden Überlegung. Entweder, das wissen wir jetzt nicht, aber das ist die eine von zwei möglichen Alternativen, kommt 0 hoch n für beliebig große n vor. Das wäre, würde zu dem korrespondieren, was jemand im Publikum meinte, dass eben jede Ziffernfolge vorkommt. Und hier brauchen wir nur die Ziffernfolge mit Nullen zu betrachten. Und eine Möglichkeit ist eben, wir finden irgendwann raus, in Pi, in der Dezimalbruchentwicklung von Pi, kommt wirklich jede beliebig lange Sequenz von Nullern vor. Naja, und dann ist natürlich die Funktion sehr leicht berechenbar. Die sagt dann eben immer 1 für jedes Zahl n. Es könnte aber auch sein, dass sie nicht für beliebig große n vorkommt. Das heißt, es gibt eine längste vorkommende Sequenz, 0 hoch m, und danach gibt es dann mindestens eine, also 0 hoch m plus 1, die eben nicht vorkommt. Und dann, Augenblick, jetzt bin ich selbst etwas verwirrt hier. Jetzt glaube ich das nicht mehr, was da steht, das ist immer gefährlich. Wie bitte? Ich glaube, ich habe das falsch interpretiert, was hier stand. Jetzt verstehe ich. Ich glaube jetzt, die A-Aussage heißt nicht, doch, für beliebig große n. Oder es gibt eine längste Sequenz. Die A, also die Aussage des Ersten, das klingt für mich so, als ob ich mich damit meine, dass es für alle n. Denn dann ist ja f von 1. Ah, nein. Die Komplikation ist das mindestens. Jetzt blicke ich durch, was passiert ist. Mindestens n. Das heißt, wenn ich frage f von 100 und es gibt keine 100 mal 0 kommt nicht drin vor, aber 500 mal 0 kommt drin vor, dann muss ich trotzdem eine 1 zurückgeben. So ist es. Und jetzt gibt es die beiden Alternativen. Es gibt eben für beliebig große n, also Sie finden 500 mal kommt drin vor und noch 1500 mal und 5 Millionen mal. Dazwischen kann es Lücken geben, aber es gibt eben für jedes n gibt es eben noch ein größeres m, sodass es so viel dann nochmal mindestens so viele Elemente gibt. Das ist die eine Alternative. Und dann ist die Funktion, die sagt dann einfach immer für jedes Argument ja, also 1. Und die andere Alternative ist, was sein kann, wir wissen das nicht, ist, dass es eine längste vorkommende Sequenz gibt, 0 hoch m, m wie Maximum. Und dann ist eben die Funktion die folgende, die sagt, für alle kleineren Zahlen sagt es ja, da gibt es eine 1 zurück, und für alle Zahlen größer als m sagt es nein, weil m ja die maximale Länge der Sequenz ist. Das heißt, was ich hier gezeigt habe, ist, dass es tatsächlich, weil wir wissen, eines von den beiden muss wahr sein, eine von den beiden Annahmen entweder oder, gibt es in beiden Fällen eine Funktion, die tatsächlich eine berechenbare Funktion, die dieses Eingabe-Ausgabe-Verhalten hat, einen Algorithmus, der das realisiert. Die beiden Algorithmen sind sehr simpel. Der eine Algorithmus gibt immer 1 zurück und der andere Algorithmus guckt einfach, bin ich unterhalb eines gewissen Maximums, dann gebe ich 1 zurück und sonst gebe ich 0 zurück. Also als Algorithmen sind die sehr kurz. Und Berechenbarkeit heißt nur, es gibt einen Algorithmus. Eine Funktion ist berechenbar, heißt nicht, und ich kann auch den Algorithmus Ihnen jetzt in die Hand drücken. Und das kann ich eben hier auch nicht. Ich weiß nur, einer von diesen beiden Algorithmen wird mir diese Funktion berechnen. Ich weiß aber nicht, welcher. Das heißt, das ist eben ein typisches Beispiel. Also beide Funktionen sind berechenbar, sind durch Algorithmen berechenbar. Aber wir wissen nicht, welche von beiden jetzt wirklich die Antwort ist, welcher Algorithmus diese Funktion berechnet. Das heißt, der Beweis ist nicht konstruktiv. Ich habe einfach nur bewiesen, es existiert ein Algorithmus, der diese Spezifikation erfüllt, aber ich habe Ihnen nicht den Algorithmus gezeigt und den werde ich Ihnen auch nicht zeigen können, weil ich eben nicht weiß, welcher von diesen beiden Fällen der da oder der da tatsächlich der Fall ist. Und das ist oft in der Berechenbarkeitstheorie, dass man da leicht reinfällt, weil man denkt, eine Funktion ist berechenbar, wenn ich einen Algorithmus tatsächlich herzeigen kann. Nein, wenn ich beweisen kann, dass er existiert. Aber der Beweis einer Existenz kann eben nicht konstruktiv sein, indem ich zum Beispiel auch Beweis durch Widerspruch mache. Ich nehme mal an, es gäbe keine solche Algorithmus und dann irgendeinen Widerspruch herleite. Und dann habe ich den Algorithmus noch lange nicht in der Hand. In den meisten Fällen ist es natürlich so, dass Berechenbarkeit tatsächlich dadurch gezeigt wird, dass ich einen Algorithmus angebe, der die Funktion berechnet. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Und das führt oft zu Verwirrungen. Zu dem Aspekt Fragen? Dann machen wir da mal weiter. Und ich glaube, damit schließen wir fast ab. Dann es gibt nicht berechenbare Funktionen. Und der Beweis ist im Endeffekt ein Einzeiler, wenn man die Begriffe kennt. Der Beweis sagt einfach, wie viele Algorithmen gibt's und wie viele Funktionen gibt's. Berechenbare Funktionen. Und wir gucken jetzt einfach nur die ganz simpelste Art von Funktionen an, von den natürlichen Zahlen, also nicht mal von n hoch k, einfach nur von n auf nicht mal alle natürlichen Zahlen, sondern 0, 1. Und es stellt sich raus, dass es eben nur abzählbar viele Algorithmen gibt, aber es gibt überabzählbare viele Funktionen. Das heißt, es gibt wirklich mehr Funktionen als Algorithmen, also kann natürlich nicht jede Funktion durch irgendeinen Algorithmus berechnet werden. Das ist ein reines Kardinalitätsargument. Ich habe auch hier wieder, kriege ich keine Funktion direkt an die Hand, von der ich sagen kann, die ist nicht berechenbar. Das werden wir dann später noch sehen. Aber allein aus Größenüberlegungen kann das nicht funktionieren. Dieser Einzeiler, naja gut, Anderthalbzeiler, der funktioniert dann, wenn Sie wissen, was abzählbar und überabzählbar ist. Lassen Sie uns das kurz nochmal durchgehen. Das sind so typische Grundbegriffe aus Mathematikvorlesungen. Und die Erinnerung eben, wir nennen eine Menge abzählbar. Kann ich vielleicht noch ein bisschen? Ja, danke. Abzählbar, falls es eine injektive Funktion gibt von der Menge auf die natürlichen Zahlen. Das heißt, es werden eben keine zwei Elemente der Menge auf die gleiche Zahl abgebildet. Ich habe eben die Elemente der Menge eindeutig nummeriert. Und das sind auch äquivalente Definitionen. Hier in der zweiten Variante der Definition unterscheidet man die Fälle, dass die Menge M unendlich oder endlich ist. Und man sagt eben, entweder gibt es eine Bijektion zwischen der Menge und einem Präfix der natürlichen Zahlen, wenn eben die Menge gerade n Elemente hat, oder es gibt eine Bijektion zwischen der Menge und allen natürlichen Zahlen. Das ist eine äquivalente und vielleicht etwas intuitivere Art, um abzählbar zu charakterisieren. Und das Schöne an der ersten Definition ist, dass sie sowohl den endlichen als auch den unendlichen Fall, also abzählbar unendlichen Fall, mit beinhaltet. In der zweiten Definition sind die dann getrennte Fälle. Oder man kann sagen, es gibt eine Nummerierung der Elemente, ist eben das nullte Element, das erste, das zweite und so weiter. Und ich damit die gesamten Elemente aufzählen kann mit den natürlichen Zahlen. Und überabzählbar bedeutet einfach nur, es ist nicht abzählbar. Und jetzt kommt der erste Schritt. Wir müssen uns überlegen, dass die Algorithmen abzählbar viele sind. Und Algorithmen, jetzt machen wir das erstmal auf der Ebene einfach von Wörtern. Wenn unser Alphabet Sigma endlich ist, funktioniert auch für abzählbare, aber wir machen es nur für endliche. Wenn ich also ein endliches Alphabet habe, dann ist die Menge der Wörter über diesem Alphabet, Sigma Stern, ist abzählbar. Wieso? Beweis durch Beispiel. Also ich will das jetzt nicht genau formal hinschreiben, aber hier ist so eine typische Abzählung der Elemente des endlichen der Wörter über dem endlichen Alphabet 0,1. Das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles Beispiel. Jetzt habe ich nicht das gezeigt für jedes beliebige Alphabet, sondern nur für das Alphabet 0,1. Aber was man im Endeffekt macht, man zählt die Wörter in Sigma Stern der Größe nach auf. Zuerst kommt das leere Wort, da gibt es genau eins von. Dann kommen die Wörter der Länge 1, da gibt es so viele, wie das Alphabet groß ist. Dann kommen die Wörter der Länge 2, da gibt es so viele, wie das Alphabet zum Quadrat groß ist und so weiter. Und damit kriegen Sie alle Wörter und auch in einer schönen Reihenfolge. Das heißt, damit haben Sie gezeigt, Sie können die Elemente Ihres Sigma-Stern wirklich nummerieren, oder Sie können das auch hier als Bijektion auffassen zwischen den beiden Mengen 0,1 Stern und N. Und jetzt kommt eine Annahme hier, und die sagt, ein Algorithmus ist nichts anderes als ein Wort über einem endlichen Alphabet. Und wenn Sie eine Programmiersprache kennen, die nicht dieser Annahme genügt, dann erzählen Sie mir davon. Alle Programmiersprachen, die ich kenne, haben ein endliches Alphabet, typischerweise ASCII oder auch vielleicht noch erweiterte Grundalphabete, und sind einfach endliche Sequenzen über diesem Grundalphabet. Und deswegen erscheint das eine durchaus gerechtfertigte Annahme. Das heißt, wir identifizieren einfach Algorithmen in erster Näherung mit Wörtern über irgendeinem Grundalphabet. Und damit folgt natürlich, dass die Menge der Algorithmen abzählbar ist. Das haben wir ja gerade hier völlig abstrakt für beliebige endliche Alphabete bewiesen. Und die Menge der Funktionen ist überabzählbar. Wieso ist das? Das ist ein berühmter Beweis von dem Herrn Cantor, der mehr oder weniger genau das gezeigt hat. Und der Beweis ist sehr kompakt, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben. Indirekter Beweis: Wir nehmen an, die Menge der Funktionen, und zwar hier nur die Funktionen von n nach 0,1, sei abzählbar. Dann kann ich ja eine Tabelle aufstellen, wo ich auf der einen Achse die Funktionen einfach dran schreibe, die nullte Funktion, die erste Funktion und so weiter. Das ist ja gerade, nimm an, die Menge der Funktionen sei abzählbar. Das heißt, so eine Nummerierung der Funktionen gibt es. Und dann kann ich in jede Zeile der Tabelle tatsächlich die Wertetabelle dieser Funktion reinschreiben. Also nehmen wir, das heißt, das sind auf der X-Achse sind es gerade die in der Horizontalen die Eingabewerte 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und dann schreibe ich in jede Zeile die Wertetabelle, eben F0 von der 0 ist gerade 0, F0 von der 1 ist 1, F0 von der 2 ist auch 1, F0 von der 3 ist 0 und so weiter. Und so schreibe ich eben für jede Funktion ihre Wertetabelle in diese große Tabelle rein. Und jetzt ist die Behauptung, dass abzählbar bedeutet ja, dass ich tatsächlich in dieser unendlichen Tabelle jetzt alle Funktionen drin habe. Jetzt werden wir aber eine konstruieren, die noch nicht drin ist, was natürlich ein Widerspruch ist. Und zwar eine Funktion, die nicht in der Tabelle ist, einfach die Negation, der diagonalen Negation im Sinne von 0 und 1 gerade vertauscht. Und das wäre jetzt, ich sehe hier natürlich nur einen Anfang der Tabelle, aber nach dem Anfang der Tabelle wäre das gerade die Funktion f, die 0 auf 1, 1 auf 1, 2 auf 0 und 3 auf 1 abbildet. Warum wird 3 auf 1 abgebildet? Weil eben die Diagonale an der Stelle 3 eine 0 enthält und ich jetzt gerade die 0 zu 1 mache. Und diese Funktion ist nicht in der Tabelle drin. Wieso? Naja, sie unterscheidet sich von der Funktion 0, nämlich in der nullten Spalte. Sie unterscheidet sich von der Funktion 1 in der ersten Spalte und unterscheidet sich von der Funktion n in der n-ten Spalte. Das heißt, diese Funktion ist tatsächlich von allen Funktionen verschieden, die in der Tabelle sind. Damit haben wir eben widerlegt, dass diese Tabelle eine vollständige Aufzählung aller Funktionen sein kann. Also sind die nicht abzählbar, die Menge der Funktionen, die müssen überabzählbar sein. Und damit sind wir dann jetzt wirklich am Ende. Wenn ich einen Algorithmus einfach als endliches Wort kodieren kann, dann gibt es nicht berechenbare Funktionen, weil eben, und die Details, die möchte ich jetzt nicht unbedingt durchackern, da passiert nichts Spannendes mehr. Ups, das wollte ich nicht. Na. Das Entscheidende ist wirklich hier, dass weiß, es gibt nur abzählbar viele Algorithmen, aber überabzählbar viele Funktionen, daher muss es mindestens, ja, nicht nur eine Funktion, denn überabzählbar ist sehr viel mehr als abzählbar, deswegen gibt es sogar überabzählbar viele Funktionen, die nicht berechenbar sind. Also hier benutze ich jetzt ein bisschen Hintergrundwissen über abzählbar und überabzählbar. Es gibt überabzählbar viele Funktionen, die nicht berechenbar sind. Und das liegt eben daran, dass es ein riesiges Universum, nämlich genauso viele Funktionen von natürlichen Zahlen auf 0, 1 gibt wie reelle Zahlen und es aber leider nur Algorithmen so viele gibt wie natürliche Zahlen und das sind eben sehr viel weniger. Das heißt, im Prinzip ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt irgendeine beliebige Funktion sich rausgreift, dass die berechenbar ist, diese Wahrscheinlichkeit ist null. Aber der Punkt ist eben, dass man meistens nicht an beliebigen Funktionen interessiert ist, sondern an sehr konkreten Problemstellungen, die oft sehr einfacher Natur sind. Und das meiste, was man Ihnen auch später im Beruf Sie bitten wird zu programmieren, ist berechenbar, aber man sollte die Grenzen doch kennen. Und zum Beispiel, wenn Ihr Chef irgendwann von Ihnen eine Funktion gerne hätte, die für ein Programm berechnet, ob das Programm überall terminiert, dann sollten Sie wissen, dass Sie das lieber ablehnen sollten, den Job. Das ist nämlich was nicht berechenbar ist. Aber das werden wir in ein oder zwei Vorlesungsstunden bekommen. Und jetzt möchte ich das Ganze noch abschließen mit einer, ja, dem wir nochmal einen Schritt zurück tun und jetzt nochmal die Frage betrachten, welche Programmiersprache meine ich denn wirklich, wenn ich sage ein Algorithmus? Und da gibt es eben doch eine ziemlich reiche Auswahl, was man da meinen könnte. Und das Schöne ist, das sich im Lauf der Zeit gezeigt hat, dass es ziemlich egal ist oder ganz egal ist, was Sie da jetzt wirklich nehmen. Diese Algorithmen, diese Programmiersprachen, die ich da hingeschrieben habe, die sind alle gleich mächtig. Sie können also, wenn Sie sich auf Funktionen zwischen natürlichen Zahlen beschränken, können Sie da gleich viel machen. Und natürlich müssen Sie auch dann dran denken, dass Java nicht wirklich natürliche Zahlen hat. Also wir nehmen dann ein idealisiertes Java, wo beliebig lange Zahlen drin sind. Aber wenn Sie all das angleichen, dann ist das im Prinzip völlig egal. Und wir werden auch ein paar dieser Beweise uns anschauen, wo wir eben tatsächlich zeigen, dass insbesondere sowas wie While-Programme und Go-To-Programme und Turing-Maschinen, dass die alle drei gleich mächtig sind. Das sind verschiedene Arten von Programmiersprachen, die auf den ersten Blick nicht ähnlich aussehen, insbesondere die Turing-Maschinen mit den While-Programmen nicht, aber ist trotzdem gleich mächtig. Und ja, das habe ich gerade gesagt. Und daraus hat sich dann mit der Zeit die sogenannte Church-Turing-These ergeben, die eben beide haben einfach vermutet, dass alles, was alle konkreten Ausprägungen von dem, was man Programmiersprachen nennen kann, dass die alle äquivalent zu dem sind, was eine Turing-Maschine berechnen kann. Oder man kann es auch anders sagen, alle Konkretisierungen des intuitiven Berechenbarkeitsbegriffes sind äquivalent. Und das ist auch etwas, was bis heute nicht angezweifelt wird. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, nee, da gibt es vielleicht doch gewisse Dinge, die berechenbar sind, aber die zwar nicht von den Turing-Maschinen berechnet werden können, aber ich habe da so ein anderes Berechnungsmodell im Hinterkopf. Das ist Zeitverschwendung. Gut, und ich glaube, das war's. Ja. Also das ist natürlich nicht beweisbar, weil es an den intuitiven Berechenbarkeitsbegriff und den intuitiven Begriff von Programmiersprache oder Algorithmus appelliert, aber das ist das, was allgemein akzeptiert wird. Und nächstes Mal fangen wir dann mit den Turing-Maschinen an, aber für heute sei es genug.